Was würdet ihr mit 25 Millionen Euro machen? Vor diesem Problem stand Marlene Engelhorn. Sie hat diesen Riesenbatzen Geld geerbt.
Auch wenn man Millionärin ist, ist das eine absurd hohe Summe.
Für sie war klar, die Kohle muss weg. Denn sie sagt, andere brauchen das mehr als ich. Was macht sie also? Sie lässt einen extra dafür gegründeten Bürgerrat entscheiden, wohin das Geld soll.
Es ist für mich persönlich auch ein großes, ein starkes Zeichen, dass wenn es wirklich nur um die Sache geht und nicht um politische Machtspiele, es sehr wohl möglich ist, Lösungen zu finden und Kompromisse zu schließen, womit alle leben können.
Das sagt Angelika aus diesem guten Rat für Rückverteilung. So heißt der Bürgerrat nämlich. Denn für die Erbin Marlene Engelhorn ist eins wichtig: die demokratische Entscheidung. Sie meint, Einzelpersonen, die sollten nicht über so viel Geld entscheiden. Wir fragen uns deshalb heute, wenn man keinen Bock auf sein Erbe hat wie Marlene, wohin am besten mit 25 Millionen Euro?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
Jeden Tag nehmen wir uns eine Nachricht und packen sie aus. Wir sprechen mit Menschen drüber, die es betrifft, und versuchen das Ganze dann für euch einzuordnen. Und heute entpacken wir diese News.
Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
In Österreich hat ein Bürgerrat entschieden, wie ein Erbe von 25 Millionen Euro möglichst gerecht verteilt werden soll. Es geht an 80 Organisationen und Vereine, die sich mit den Themen Klima und Umwelt, leistbares Wohnen, Gesundheit und Soziales sowie Integration und Bildung beschäftigen.
Und der Grund für die Nachricht ist sie.
Hallo, ich bin Marlene Engelhorn. Ich bin 32, lebe und arbeite in Wien und Millionenerbin eines zweistelligen Millionenvermögens aus einer Milliardärsfamilie.
Genau genommen sind es rund 27 Millionen Euro, die sie da erbt. Und schnell sagt sie, ich möchte das meiste davon verschenken. 90%, also rund 25 Millionen Euro. Aber sie verteilt das Geld nicht einfach selbst, sondern stellt ein Gremium zusammen. 50 Menschen, die Österreich im Kleinen abbilden sollen. Die sollen entscheiden, wie das Geld am besten für die Gesellschaft eingesetzt werden kann. Und zwar ohne, dass Marlene mitentscheidet. Das war ein langer Prozess und heute kam das Ergebnis. Die 25 Millionen Euro verteilen sich an knapp 80 verschiedene Organisationen. Alles sehr kleinteilig. Da gibt's mal 40.000 Euro zum Beispiel für das sogenannte Klima-Dashboard zur Förderung datenbasierter Berichterstattung. Und es gibt auch mal 1,6 Millionen Euro für das Neunerhaus, die sich um Hilfe für obdachlose Menschen kümmern. Aber hätte Marlene das alles nicht einfacher haben können, indem sie ihr Geld in einem spendet? An den Staat oder an eine Stiftung?
Ja, also ich hätte es dem Staat gegeben, aber der besteuert mich einfach nicht. Was soll ich denn machen? Also kann noch so lange um die Steuer bitten, wenn sie nicht kommt, dann kann ich sie auch nicht bezahlen. Das hätte ich natürlich für noch viel besser gehalten, wenn das demokratisch über die Steuer gelaufen wäre. Bei der Stiftung ist das Problem, dass ich erst wieder entschieden hätte, was ich für richtig halte. Also Stiftungen reproduzieren die Vorurteile und die Brille, die Scheuklappen quasi der Privilegien der Person, die die Stiftung gründet. Und mir war wichtig, so nah wie möglich an die Demokratie heranzukommen und so transparent wie möglich zu sprechen, weil es nicht darum geht, was macht Marlene Engelhorn mit 25 Millionen, wen interessiert's, sondern was machen überreiche Menschen wie ich, hochvermögende Menschen mit ihren hohen Vermögen? Darüber möchte ich mich unterhalten. Finden wir es okay, dass Menschen ohne Mandat Realitäten schaffen, die andere beeinflussen? Und dann lande ich halt bei dem Steuerdiskurs, weil das ist buchstäblich die Art, wie wir öffentlich unser Gemeinschaftskonto verwalten. Und es kann ja nicht sein, dass Hochvermögenden die einzigen sind, die nicht wirklich einzahlen müssen ins Gemeinschaftskonto und gleichzeitig aber von allen Leistungen profitieren dürfen. Mhm. Und dann wollte ich so nah wie möglich ran. Und das Instrument des BürgerInnenrats, das ist so ein spannendes demokratiepolitisches Instrument für Partizipation, für Inklusion. Wenn man das ernst nimmt und wenn man das nutzt, ich glaube, da entfalten sich ganz neue Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Die Bevölkerung möchte urgerne mitentscheiden über ihre eigenen Realitäten. Mhm. Man muss sie nur lassen.
Jetzt hast du auch schon gesagt, du hättest eigentlich gern, dass der Staat dir das abgenommen hätte und du das nicht so hättest regeln müssen. Das ist ja eigentlich eine Einstellung, die man gar nicht so oft hört, dass Menschen sagen, ich möchte gerne stärker besteuert werden.
Ja, der Witz ist, die allermeisten sind ja gut besteuert. Also die 99% der Gesellschaft arbeiten, zahlen Steuern, sind rege beteiligt somit daran, die Gemeinschaftskasse zu füllen. Verstehe ich schon, wenn die sagen, ich möchte nicht noch was. Aber von denen spreche ich nicht. Ich spreche von den reichsten, dem reichsten Prozent. Und das wird de facto unglaublich gering besteuert. Und es ist komisch, da muss man doch schauen, dass man das System austariert. Erbschaften werden in Deutschland so lächerlich besteuert, dass von den 400 Milliarden, die schätzungsweise jedes Jahr vererbt werden, de facto gerade mal 9% im Fiskus landen, obwohl der Mindeststeuersatz der Erbschaftssteuer 12% ist. Wie geht sich das aus?
Jetzt gibt es natürlich auch viele Familienunternehmen, Menschen, die dann vielleicht sagen, ja, wir haben das mit sehr viel Arbeit aufgebaut, diesen Reichtum, und sind jetzt dagegen, dass es stärker besteuert wird, weil ja eben unser Familienunternehmen davon profitiert für Generationen. Kannst du diese Position nachvollziehen?
Ich bin interessiert daran, nicht zu gucken, wie kann man Leute gegeneinander ausspielen, sondern zu schauen, was ist wirklich der Fall in der Besteuerung? Wer wird wirklich hoch besteuert? Wer wird wirklich nicht hoch besteuert? Und wie kann man das ausbalancieren und dafür sorgen, dass wir einen demokratischen Einklang finden? Und mag schon sein, dass Familienunternehmen, dass es da Leute gibt, die früher vor 100 Jahren oder so gefühlt im Jahre Schnee etwas aufgebaut haben. Aber danach haben sie das Eigentum weitergegeben. Und das ist nun mal keine Arbeit. Und dann finde ich nicht, dass man sagen kann, ja, also auf meine Erbschaft will ich nichts zahlen, weil mit welcher Begründung? Oder auf mein Vermögen möchte ich nichts zahlen, weil auch das wird gemeinsam erarbeitet. Dieses Vermögen entsteht durch die Arbeit aller Beteiligten im Betrieb und durch das Profitieren von staatlicher Leistung. Allein durch die Subventionierungen und so, was da reinfließt in die Unternehmen. Also das muss man einfach ausgleichen und diese Debatte zu führen, ohne dass sich gleich alle angegriffen fühlen. Das finde ich so spannend, weil dann kommen wir wirklich mal ins Detail.
Ihr habt es natürlich jetzt über diesen guten Rat geregelt, der die 25 Millionen verteilt hat. Der wurde auch so ein bisschen beschrieben, ich habe es gelesen, als Mini-Österreich, also eine Zusammenstellung, die so ein bisschen Österreich repräsentiert. Da gab es aber trotzdem natürlich auch Kritik dran, wurde zum Beispiel auch mal als Schattendemokratie dann bezeichnet. Was sagst du dazu?
Wenn man sagt, die Engelhorn ist nicht gewählt, deswegen ist es undemokratisch, ja, kann man schon sagen. Aber das sagt wirklich nichts über den BürgerInnenrat aus. Also ich glaube, ich merke, dass es Leute gibt, die unbedingt das kritisieren wollen, statt sich damit zu beschäftigen, zu kritisieren, warum so viele überreiche Menschen undemokratische Entscheidungsfindung bevorzugen und lieber intransparente und nicht partizipative Entscheidungsmodelle benutzen, um ihr Geld in irgendeiner Form entweder zu verwalten oder zu verteilen, anstatt die Gesellschaft, die schlussendlich von den Entscheidungen betroffen sein wird, einzubinden in diese Entscheidungen. Das wäre die interessantere Kritik, die vermisse ich ein bisschen.
Marlene, 25 Millionen Euro, die, du hast es gesagt, schon länger weg von deinem Konto sind, nicht erst heute. Aber trotzdem die Frage, man muss sich jetzt um dich dann keine Sorgen machen, trotzdem finanziell, oder?
Ich kriege das schon hin. Man darf nicht vergessen, trotz Rückverteilung bin ich Teil einer hochvermögenden Familie. Und das ist eine Art von Privilegierung und Sicherheit. Die meisten Menschen haben sowas gar nicht. Ja? Viel schöner wäre es, wenn wir generell eine öffentliche Sicherheitsstruktur hätten, dass alle wissen, okay, ich kriege das schon hin und das wird schon irgendwie laufen. Und selbst wenn ich scheitere, werde ich aufgefangen und dann wird es mir wieder besser gehen und dann kann ich wieder weitermachen. Das ist momentan nicht der Fall. Es ist aber für mich der Fall. Also um mich muss man sich keine Sorgen machen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Wird schon schief gehen.
Marlene Engelhorn will nicht, dass eine einzelne Person über so viel Geld verfügen kann. Das sei nicht demokratisch. Deshalb hätte sie sich gewünscht, dass der Staat, in ihrem Fall Österreich, sie einfach aufs Erbe besteuert. Aber in Österreich, da gibt es eben keine Erbschaftssteuer. Eigentum verpflichtet. Das ist ein Satz, den Marlene unterschreiben würde. Und auch Felix Oldenburg.
Hallo, ich bin Felix Oldenburg. Ich habe früher den Bundesverband Deutscher Stiftungen geleitet, kenne mich also mit Stiftungen aus und habe das Fintech-Unternehmen Because gegründet, das jeden zum Stifter macht.
Und Felix sagt, Geld umverteilen, das kann nicht nur der Staat am besten, sondern auch einzelne Privatpersonen, die können das sehr gut. Und er sagt, Stiftungen gründen, das ist oft viel komplizierter, als es sein müsste.
Na, ich habe in meinen vielen Jahren im Stiftungswesen erlebt, dass diejenigen, die am meisten vom Stiften profitieren, eigentlich die Steuerberater und Vermögensverwalter sind und dass wir unnötig hohe Hürden einziehen. Das Engagement jenseits der Kleinspende ist ausgesprochen kompliziert. Man muss Behördengänge machen und man hat dann oft Organisationen, die man überhaupt nicht mehr verändern kann später. Und all das, finde ich, sollte viel, viel einfacher sein. Das Investieren von Geld ist ja über unsere Telefone sehr, sehr einfach geworden. So einfach sollte auch das sinnvolle Engagement mit Geld sein.
Einen etwas anderen Ansatz hat ja jetzt Marlene Engelhorn verfolgt, die 25 Millionen von ihrem Erbe eben ja nicht selbst gespendet hat, sondern einen guten Rat der Rückverteilung gegründet hat, die entschieden haben, wo das Geld hingeht. Und sie sagt, eigentlich wäre es ihr am liebsten gewesen, der Staat hätte sie von Anfang an besteuert und sie hätte vom Geld gar nichts gesehen. Du sagst, da hast du so ein paar Abers an der Art und Weise der Umsetzung, oder?
Ja, das stimmt. Aber zuerst habe ich ein Riesenkompliment, dass Marlene Engelhorn sich getraut hat, eine so große Aktion zu machen, dass sie ihr eigenes Geben öffentlich gemacht hat und damit eine Debatte losgestoßen hat. Deshalb reden wir jetzt darüber. Das erfordert Mut und es ist einen großen Respekt wert. Mein Aber bezieht sich darauf, dass ich mir eine größere Vorbildwirkung für andere noch wünschen würde. Ich halte es nicht für richtig zu sagen, schon die Existenz von Vermögen ist schon ein Staatsversagen. Eigentlich sollte es die gar nicht geben. Mhm. Privates Geld kann andere Dinge tun als staatliches Geld, kann höhere Risiken eingehen, kann auch Nischen fördern, die vielleicht durch demokratische Mehrheiten noch nicht zustande kommen, kann Vorbildwirkung haben. Deshalb glaube ich, beides ist richtig. Wir brauchen eine gute Grundversorgung über Steuern und wir brauchen eine größere private Großzügigkeit. Das sollte man nicht gegeneinander ausspielen.
Du hast auch gesagt gerade, ja, private Spender, die können höhere Risiken eingehen. Kannst du das konkretisieren? Weil man ja erstmal denkt, Risiken sind ja eben genau das manchmal riskant.
Ja, natürlich. Und genau dafür haben wir eben privates Geld. Also zum Beispiel eine Spende an eine noch ganz junge Organisation, die noch nicht die Chance hatte, sich zu beweisen, wo vielleicht staatliche Fördermittel noch nicht greifen. Das dürfen dann Private tun. Oder es geht auch um Themen, die vielleicht staatlich noch nicht aufgegriffen werden. Die Philanthropin Ise Bosch hat vor 25 Jahren schon LGBTQ, also gleichgeschlechtliche und queere Lebenspartnerschaften, gefördert. Das wäre damals keinem Parlament eingefallen und heute gibt es dafür auch staatliche Förderprogramme. Also privates Geld kann und darf und soll Dinge tun, die staatliches Geld nicht tun kann. Deshalb brauchen wir mehr privates Geben.
Also auch Marlene Engelhorn hat gesagt, sie hätte es ungern privat gemacht und er wollte sich gar nicht einmischen und hat immer wieder aufs Founders Syndrome, das Gründersyndrom verwiesen. Also meinte, dass Organisationen eventuell gar nicht tun können, was am besten ist, sondern vor allem das, was die private Person, der Founder, der dahinter steht, will und das dem ganzen Gedanken schadet. Was sagst du dazu?
Da hat sie völlig recht. Das gilt übrigens für staatliche Finanzierung, aber viel mehr. Dass es viel mehr Verwendungsvorschriften in der Regel gibt. Hm. Kluge Philanthropen, also Privatpersonen, die geben, die finanzieren, machen den Organisationen nicht so viele Vorgaben. Das sehen wir jetzt auch bei den großen Spendeninitiativen von Mackenzie Scott oder Melinda Gates, die große Summen freihändig verteilen, ohne große Vorgaben an die Organisationen zu machen.
Du hast auch eben schon über Stiftung gesprochen, beziehungsweise das hat ja auch direkt mit Because zu tun, wo du meintest, jeder kann seine Art Mini-Stiftung kreieren. Wenn wir an Stiftungen denken, vor allem an Familienstiftungen gibt es ja auch immer mal wieder viel Kritik dran, also dass sie vor allem ein Modell für Superreiche sind, um Steuern zu sparen. Wie siehst du das?
Ja, genau das will ich ändern. Ich habe beobachtet, dass das Stiftungswesen zu einem guten Teil nicht das leistet, was wir davon gesellschaftlich erwarten. Die Reaktion für mich ist aber, Stiftungen besser zu machen, für alle zu machen und sie nur gemeinnützig zu machen, statt daraus die Konsequenz zu ziehen, private Vermögen sollte es eigentlich gar nicht geben und nur der Staat sollte sie verteilen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der so viele Menschen wie möglich, die mehr geben können und wollen, es auch tun. Und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen und zu sagen, der andere sollte aber. Es sollte super einfach sein, sich selber zu engagieren und alle anderen mitzunehmen, die man kennt.
Marlene Engelhorn, war es ganz wichtig, dass sie diesen Rat gegründet hat, der ja so eine Art Mini-Österreich darstellen sollte, um dem eine Art demokratische Legitimierung zu geben. Ergibt sich durch so Reichtum und Stiften nicht eben eine Überfülle von Macht, wo man sagen muss, die ist aber überhaupt nicht demokratisch legitimiert in der Ebene, wo das Geld hingeht?
Ja, diese Gefahr gibt es. Es gibt ja auch insbesondere in Amerika Stiftungen, die so groß sind, dass sie eben eine große Machtkonzentration haben. Ich glaube, davon sind wir in Kontinentaleuropa ein großes Stück entfernt. Meine Vorstellung wäre eine Gesellschaft, in der sich viel, viel mehr Menschen engagieren und es dadurch eben auch die Vielfalt des Engagements gibt. Das stelle ich mir unter einer lebendigen Bürgerdemokratie auch vor.
Und da kommen dann eben Sozialstaat, Gesellschaft, Stiftung und Privatleute alle zusammen.
Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen das Geld jetzt. Ich möchte mich nicht in langen Diskussionen darüber verzetteln, wie irgendwann ein gerechteres Steuersystem aussehen würde. Das sollten wir auch machen. Aber währenddessen möchte ich eine kleine Revolution des Gebens losstoßen.
Felix Oldenburg möchte, dass Privatpersonen ihr Geld besser, effektiver einsetzen können, wenn sie helfen wollen. Marlene Engelhorn möchte aber gern, dass der Staat schneller zu einer besseren Lösung kommt, indem er einfach Reichere stärker besteuert. Und damit ist sie nicht allein. Tax Me Now heißt eine Initiative von Millionären aus dem deutschsprachigen Raum, die sagen, besteuert uns bitte endlich vernünftig. Das Geld ist extrem ungleich verteilt. Ist das so? Ich habe mit Wirtschaftsjournalist Nicolas Liefen über Vermögensteuer und Erbschaftssteuer gesprochen. Und er sagt, es stimmt, die Reichen werden immer reicher.
Gerade eben, und wir haben ja viele, viele Krisen in der Welt, ist ein neuer Millionärsreport rausgekommen und da konnte man eben sehen, dass die Zahl der Millionäre gestiegen ist, aber auch deren Vermögen nochmal gestiegen ist und zwar in Deutschland, aber auch weltweit.
Hm. Deshalb gibt es jetzt sogar Millionärinnen und Millionäre, also bei Text Me Now, bei der Initiative auf jeden Fall, die fordern eine Vermögenssteuer. Wie sollen die aussehen?
Also erstmal gibt es ganz viele Modelle dazu und immer wieder diese Forderung, aber die sieht jetzt so aus, Millionäre sollen 2% bezahlen vom Vermögen pro Jahr, Milliardäre 5%. Das heißt, wer eine Milliarde besitzt, soll pauschal 50 Millionen zahlen pro Jahr. Wer 5 Millionen besitzt, und das soll die Grenze sein, soll 100.000 Dollar pro Jahr bezahlen. Wie gesagt, immer wieder aufgekommen, auch während Corona, weil man gesagt hat, Mensch, da kann man Folgen mit abfedern. Gesundheit, Bildung, soziale Hilfe, Armutsbekämpfung. Ich sag dir, ja, ich glaube, das wäre verkraftbar, weil, wenn wir jetzt zum Beispiel die 5% nehmen, in der Regel machen die Reichen in Anführungszeichen mehr gut pro Jahr als diese 5%.
Das heißt, diese Milliardäre würden die 50 Millionen, auch wenn es viel klingt, woanders sowieso wieder reinholen, sagst du?
Genau. Das Problem ist natürlich, dass das ungefähr 100 Millionäre fordern, aber wir haben weltweit ungefähr 23 Millionen Dollar Millionäre. Und da kannst du schon sehen, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil, der sich dafür stark macht.
Weiß man denn, was das am Ende jährlich bringen würde, wenn man das so umsetzt?
Ja, Oxfam, diese Nichtregierungsorganisation, hat ja mal eine Rechnung aufgemacht und hat gesagt, irgendwie wären weltweit so roundabout 2,5 Billionen Dollar drin. Das ist so grob gerechnet 10-mal Elon Musk. Damit man das Geld dann auch richtig anlegt, wenn man es richtig anlegen würde, würde man, wie es heißt, 2,3 Milliarden Menschen aus der Armut holen. Man könnte die sozial absichern, man könnte die auch versorgen. Wobei ich dir sage, der Wert ist wahrscheinlich noch viel, viel höher, weil diese Daten, die da immer zugrunde gelegt werden, die stammen von 22 und wir haben gesehen, viele Anlageklassen, DAX zum Beispiel, sind mächtig gestiegen in den vergangenen Jahren, allein im vergangenen Jahr 20%. Also diese 2 oder 5%, ich glaube schon, die könnte man verkraften.
Jetzt hast du schon das große Bild aufgemacht, dass das ja nicht nur eine nationale Sache ist, sondern eine internationale Sache. Jedes Land entscheidet ja, was sie an Steuern einnehmen. Also von so einer, ich sag mal, weltweiten Tax, einer weltweiten Steuer sind wir weit entfernt, oder?
Schöne Idee, aber kilometerweit sind wir davon entfernt, weil wir ja noch nicht mal in Europa einheitliche Regelungen haben, weltweit schon überhaupt nicht. Und wir müssten die Steuersätze tatsächlich überall angleichen, wir müssten die überall koordinieren. Es gibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die gesagt haben, allein in Deutschland müssten wir hunderttausende Haushalte dazu bringen, alle Vermögenswerte erstmal offen zu legen. Sag ich dir jetzt schon, schaffst du nicht. Und wir haben ja eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, an der hat man so lange rumgedoktert, mehr als 10 Jahre. Am Ende sind 15% Mindestbesteuerung rausgekommen weltweit. Ja, bringt mehr Geld, aber man muss halt echt sagen, da hat man sehr, sehr lange dran gearbeitet und jetzt sind, wie gesagt, 15% rausgekommen. Also wie gesagt, von so einer Vermögenssteuer sind wir ehrlicherweise sehr, sehr weit entfernt.
Du hast es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du siehst es jetzt auch nicht, dass in den nächsten Jahren das Thema Vermögenssteuer in Deutschland so richtig heiß wird.
Ich glaube, es wird diskutiert werden, weil diese Schere immer weiter auseinandergeht und irgendwann dann schon mal die Frage aufkommt, was tragen die Schultern, was tragen die kräftigen Schultern eigentlich? Und wenn man sich anschaut, was die Wirtschaftsforscher sagen, was an Einnahmen da möglich wäre, wir reden hier von 20 Milliarden Euro, Oxfam sagt sogar 85 Milliarden Euro pro Jahr, das ist schon richtig viel. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt der Unterschied zustande? Das Problem bei der Vermögensteuer ist eben auch, was beziehst du denn alles mit ein? Also ist es Geld, sind es Sachwerte, ist es Gold, sind es Immobilienvermögen und so weiter und so weiter. Was machst du denn, wenn einer 10% von der Firma hat? Die kann er ja nicht mal eben zu Geld machen. Also da gibt es schon auch viele Unwägbarkeiten, aber ich glaube, das könnte man schon schaffen, wenn man nun denn will.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Thema Vermögenssteuer gesprochen. Ja. Bei Marlene Engelhorn war es ja so, sie hat 25 Millionen Euro von ihrem Erbe eben da genommen und wollte das weitergeben. Sie findet auch, dass die Erbschaftssteuer, sagt explizit auch in Deutschland, sie ist ja aus Österreich, dass die Erbschaftssteuer in Deutschland höher sein sollte. Wie hoch ist denn die überhaupt?
Ich sag's so ungern, aber von bis.
Keine klare Antwort.
Das ist in Deutschland so. Es ist, ja, es ist halt davon abhängig erstmal, wie viel du bekommst. Und es ist davon abhängig, ob du Single bist, in welcher Steuerklasse du bist und so weiter. Es geht los bei 7% und hört irgendwann mal auf bei 50%. 50% hört sich total viel an, aber das kannst du eigentlich auch gleich wieder streichen. Also für 50% musst du quasi in einer ganz miesen Steuerklasse sein und du musst über 26 Millionen Euro erben. Ist eher so selten der Fall. Ich sag mal so, bei den meisten wird so die Erbschaftssteuer so, ich sag mal so zwischen 11% und 15% liegen. Und daran kannst du schon sehen, dass Arbeit wesentlich stärker besteuert wird als Erbe. Und das ist ja auch immer die Kritik dran, dass man sagt, hey, ich gehe zur Arbeit, zahle plötzlich mit allem, was ich so abgeben muss, vielleicht 30%, vielleicht 35%. Und wenn ich was erbe, also ich bekomme irgendwas ausbezahlt, 600.000 Euro zum Teil, zahle ich eben eine relativ geringe Erbschaftssteuer. Und du hast ja auch noch Freibeträge.
Okay, wenn man das jetzt mal so hochdenkt auf ganz Deutschland, kann man sagen, wie viele Milliarden in Deutschland eigentlich im Jahr vererbt werden?
Also man sagt so ganz grob 400 Milliarden Euro. Das ist quasi unser Bundeshaushalt ungefähr. Also an Immobilien, an Geld, an Hausrat, an Schmuck, an Kunst und so weiter und so weiter. Also ungefähr in diesem Spektrum ist das, was man nicht sagen kann, wie der Durchschnittssatz jetzt ist für diejenigen, die erben. Wir haben, wie gesagt, große Freibeträge zum Teil. Ehegatten 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro. Und ganz wichtig, nicht nur das Thema Erbe, sondern auch das Thema Schenkung ist da ganz wichtig, denn diesen Freibetrag kannst du alle 10 Jahre wieder ausnutzen. Heißt, die Eltern, die einfach sagen, hey, weißt du was, ich schenke dir mal 400.000 Euro, liebes Kind, das machten die nach 10 Jahren wieder und nach 10 Jahren nochmal wieder und das ist dann alles steuerfrei.
Als Staat würde ich ja sagen, boah, da liegt ja viel Geld, das können wir uns ja vielleicht holen. Also warum zögert der Staat? Was spricht denn dagegen, das zu machen?
Da haben wir zum einen natürlich immer viel Gegenwind, weil die einen sagen, naja, wir sprechen ja hier über Vermögen und dieses Vermögen ist ja in der Regel schon mal versteuert worden. Das heißt, der besitzt das doch jetzt. Warum sollen wir dem denn hier noch was wegnehmen? Es gibt ganz, ganz viele Argumente dagegen. Es gibt aber auch wirklich viele Argumente dafür. Und die große Frage ist ja immer, die ich dann stelle, was macht denn der, der nichts erbt? Was macht denn der? Der hat nicht dieselben Startchancen wie jemand, der eben noch mal viel Geld geerbt hat und möglicherweise eine gute Ausbildung oder auch eine Wohnung oder sonst was eben damit bezahlen kann.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, das sagt Wirtschaftsjournalist Nicolas Liefen. Also was tun? Erbe höher besteuern? Vermögensteuer wieder einführen? All das wünscht sich Marlene Engelhorn. Auch Felix Oldenburg sagt, es muss sich was ändern. Und das sorgt für Puls. Und eins ist beiden klar, sie wollen, dass mehr Menschen darüber nachdenken, wie unsere Gesellschaft gerechter wird. Damit die Schere auch mal wieder weiter zugeht. Das ist Unboxing News. Das Team der heutigen Folge, Mintu Tran, Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig und ich, Nick Potthoff. Habt weiterhin eine gute Woche.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.